Bring dich mit. Ein Podcast von Sikon Hospitality.
Es gibt kaum einen Ort, an dem Fernweh und Stress so nah beieinander liegen wie, glaube ich, am Flughafen. Und genau deshalb ist der Flughafen für uns heute nicht nur Infrastruktur, er ist vielleicht die ehrlichste Guest Journey überhaupt. Mino und ich sprechen heute über den Flugtourismus und ziehen entlang der Customer Journey immer wieder mal die Parallele zur Hotellerie. Und dafür haben wir heute Kurt Schellenberg bei uns, Gründer der PR-Agentur Schellenberg und Kirchberg, ehemaliger Vizepräsident des Luftfahrtpresseclubs und heute unser Luftfahrtexperte, der somit die Welt der Flughäfen viel, viel besser kennt als, glaube ich, jeder andere.
Danke.
Willkommen bei Bring dich mit.
Danke, dass ich in eurem Podcast landen darf.
Kurt, bevor wir in unsere Reise einsteigen, magst du vielleicht einmal erzählen, wer du bist und was du machst?
Ja, gern. Also ich bin Hamburger Jung und begeistere mich seit Jugend für alles rund um die Luftfahrt. Und dazu gehört natürlich das Reisen, ist vollkommen klar. Also die Luftfahrt nicht nur als Technik, sondern als Transportmittel. Und Flughäfen, Airlines, natürlich Sitze, Kabinen, alles, was auch der Passagier erlebt. Das fasziniert mich. Das mache ich sowohl beruflich in der Agentur als auch darüber hinaus, insbesondere in Aspekten auch Krisenkommunikation beispielsweise. Denn Luftfahrt klingt immer erstmal toll, aber es gibt natürlich auch Aspekte, die muss man vorbereiten. Und Krisenfälle kann man nicht aus der Hüfte schütteln. Jedenfalls sollte man das nicht. Und wahrscheinlich kann man es auch wirklich nicht. Insofern auch gerade diese Aspekte, was kann in der Luftfahrt passieren, was kann auch im Verkehrssystem, in der Mobilität generell passieren, die vorzudenken oder, wenn eine Krise da ist, im Auftrag der Kunden mitzudenken.
Und du warst außerdem ja, wie ich gerade schon im Intro gesagt hatte, im Luftfahrtpresseclub aktiv. Vielleicht magst du einmal so ein bisschen umreißen, was eigentlich dort die Aufgaben sind und wie du dazu überhaupt gekommen bist.
Im Luftfahrtpresseclub wollen wir, und ich bin ja weiter Mitglied, auch wenn ich keine Funktion mehr habe, dort wollen wir die Sichtweisen der berichterstattenden Journalisten und die der Unternehmen zusammenbringen, weil Luftfahrt immer in der Öffentlichkeit steht. Also an guten Tagen, wenn mal viel Platz in der Tagesschau ist, dann hat die Luftfahrt dort ihr Thema. Aber auch an Tagen, wo ganz viele andere Themen in der Welt sind und es passiert etwas im Bereich Luftfahrt, dann hätte die Tagesschau dafür sicherlich auch Platz, weil das Ereignisse sind, die Menschen bewegen, starke Bilder oder auch manchmal auch einfach Spekulationen, die schon den Weg in die Medien finden, rund ums Fliegen oder rund um Flugzeughersteller oder das System Luftfahrt. Und das wollen wir im Luftfahrtpresseclub abbilden, insbesondere eben auch Experten hören aus dem Bereich der Airlines, Flugsicherung, Flugzeughersteller, natürlich auch aus Kundenperspektive betrachten. Ja, und Fachwissen, das ist ja etwas Wesentliches, um als Journalist zu berichten oder darüber Bescheid zu wissen, bevor man berichtet. Ja, und dazu bin ich gekommen, weil ich für Hamburg Airlines, eine Fluggesellschaft, die der Hamburger Unternehmer Eugen Block Ende der 80er Jahre gegründet hat, tätig war und eben die Sichtweise Industrie und Journalismus sollten dort zusammenfinden. Übrigens Luft- und Raumfahrt, etwas, was am Anfang vielleicht gar nicht so im Lichte der Öffentlichkeit stand, die Raumfahrt, und heutzutage Mars-Mission oder Mond, private Investoren in die Raumfahrt. Also auch dieser Aspekt hat sich unheimlich entwickelt, sodass wir im Luftfahrtpresseclub beides abbilden.
Sehr schön. Und dann kommen wir schon zu unserer eigentlichen Rubrik, dem Ich packe meinen Koffer. Heute aber ein bisschen anders. Wir haben nämlich einen Boarding-Pass-Check, würde ich sagen. Wir schauen einfach mal, was finden wir gut am Flughafen und was vielleicht ein bisschen weniger? In meiner Generation würde man sagen Green Flag und Red Flag. Ich würde sagen, wir starten mit der Green Flag. Kurt, welcher Airport-Moment zeigt dir denn sofort, dass die Customer Journey wirklich vom Gast her gedacht ist?
Wenn ich kurze Wege habe vom Parken des Fahrzeugs oder vom Aussteigen aus der S-Bahn bis hin zum Gate.
Ja, alright. Und Red Flag, wo entsteht am Flughafen der, sagen wir mal, erste unnötige Stress?
Wenn man an Kontrollen ansteht, die sein müssen, die aber nicht effizient organisiert sind oder nicht den neuesten technischen Standard haben, sodass Mitarbeiter gar nicht die technischen Hilfsmittel haben, um Fluggäste bei einem, ja, möglicherweise Ansturm, aber das geht auch bei kleinen Flughäfen, auch da gibt es ja schon einen Ansturm bei wenigen Flügen und einen Stau, wenn das passiert.
Ja, dabei sollte ja genau da wahrscheinlich der Touchpoint gerade einfach sein, ne?
Einfach und korrekt vor allem, also sicher muss es sein. Und da gibt es ja Gott sei Dank viele technische Hilfsmittel. Und man sieht in unterschiedlichen Ländern natürlich auch unterschiedliche Herangehensweise. Es gibt da auch viele Diskussionen, ob man wirklich alle Menschen in Schlangen hat oder führt. Das können ja auch Schlangen sein, die durchaus sich schnell auflösen. Oder ob man eine Art Profiling macht und ein System plus den Menschen entscheiden lässt, wer wird genauer durchsucht, wer wird weniger genau durchsucht. Ja, muss man sicherlich alles anschauen. Beim Wort Profiling tun wir uns in Deutschland sicherlich schon schwer. Und trotzdem gibt es vielleicht Möglichkeiten, Schlangen auch zu verändern oder zu verbessern im Sinne aller Passagiere. Also auch derjenigen, die im Profiling im Lichtblick stehen oder im Lichtkegel und natürlich auch derjenigen, die es eben nicht sind.
Du hattest gerade technische Standards erwähnt. Wie würdest du das hier am Hamburger Beispiel quasi beurteilen? Und ist es durchaus, wenn man sich die Flughäfenlandschaft mal anschaut, kommt es sehr oft vor, dass die eigentlichen technischen Standards, die eigentlich vielleicht schon allgemeiner Standard sein sollten, nicht komplett erfüllt sind?
Es ist eine komplexe Angelegenheit, weil du hast sozusagen diesen Weg mit Check-in und Sicherheitskontrolle ja in unserem Kopf gerade schon entstehen lassen. Und Kern ist aber, dass am Flughafen die Hoheit über die Sicherheit bei der Bundespolizei liegt. Also der Flughafen selber organisiert zum Beispiel nicht die Sicherheitskontrollen. Sie finden auf seinem Gelände statt, aber organisieren tut sie die Bundespolizei und hier in Hamburg mit einem Dienstleister, der sie dann durchführt. Und Check-in zum Beispiel ist anders. Das liegt in der Hoheit des Flughafens und natürlich der Fluggesellschaften, für die eingecheckt wird. Und ich denke, da hat sich unheimlich viel verändert und auch positiv verändert. Beispielsweise, dass man eben nicht mehr für alle Airlines jeweils einen einzelnen Schalter hat, wo man sich anstellt. Teilweise ja, wer schon ein bisschen länger fliegt, in den Ferien 2-3 Stunden vorher anzukommen, um sich hinten in der Schlange anzustellen. Was ja wenig zielführend ist, also führt vielleicht zum Ziel, aber es dauert. Und gleichzeitig die Entwicklung eben gezeigt hat, wenn man die Airlines dazu bekommt, dass sie mitmachen bei einem Check-in-System, das eben technisch erfolgt, dann können die Passagiere ja wählen. Möchten sie sich dort anstellen, wo der Mensch ist, was ich persönlich auch immer nett finde. Aber ich kann auch für eine unkomplizierte Reise den sogenannten Self-Check-In wählen und da meine Banderole für den Koffer ausdrucken. Dann bekomme ich die Bordkarte, habe ich vielleicht schon auf dem Handy. Muss die Banderole selber um den Koffer machen und muss natürlich ein bisschen was tun. Das geht nicht für alle, aber es geht auf jeden Fall sehr schnell. Und da ist der Hamburger Flughafen wegweisend, weil er sehr viele Airlines, die keine eigenen Check-In-Systeme installieren wollten, für eine gemeinsame Plattform des Flughafens gewonnen hat. Und bei der Sicherheitskontrolle haben wir natürlich auch im Kopf, dass es vor 1-2 Jahren durchaus ein Angang war, da rechtzeitig durchzukommen. Das hat sich unheimlich gut verändert, weil auch der Dienstleister sehr viel mehr Mitarbeiter gewonnen hat. Nun kann man sagen, warum hat das so lange gedauert? In Corona war natürlich das Bewerben bei Fluggesellschaften oder Flughäfen oder Sicherheitsdienstleistern wahrscheinlich keine gute Idee, weil man das Gefühl hatte, die gibt es möglicherweise am Ende von Corona nicht mehr. Und dann habe ich keinen Arbeitgeber mehr oder man wird nicht so eingesetzt, dass man auf Stunden kommt. Und gleichzeitig dürfen natürlich Mitarbeiter, die in Sicherheitsbereichen arbeiten sollen, einer Prüfung, die dauert, geht rückwärts und die beguckt 10 Jahre rückwärts, dass man eben ein sicherer Mitarbeiter auch ist. Und natürlich gibt es Menschen, die entweder die 10 Jahre rückwärts nicht erfüllen, da gibt es eben keinen Sicherheitsausweis, dann können sie da auch nicht tätig werden, oder die noch nicht so lange in Deutschland sind, die sehr gern arbeiten würden, auch die Arbeit gerne übernehmen würden, aber beispielsweise erst 5 oder 6 Jahre in Deutschland sind. Und auch dann gibt es diese Sicherheitsprüfung nicht. Also der Flughafen hat schon viele Regeln, die irgendwie sein müssen, aber ineinandergreifen sollen, aber nicht eben auch dazu führen, dass irgendwas aufgeweicht wird.
Ich fand es ja schön, als du eben den Self-Check-In angesprochen hast, weil das kennen wir ja auch. Also wir haben das ja auch in unseren Hotels und Service-Apartments, dass wir jetzt teils Self-Check-Ins anbieten. Es gibt trotzdem den Concierge und der Mensch kann dann oder der Gast kann dann selber wählen, hey, möchte ich es ganz schnell und wann immer ich möchte am Self-Check-In-Terminal machen oder auf dem Handy? Oder will ich es doch irgendwie mit persönlicher Ansprache? Und das merken wir wahrscheinlich genauso wie ihr am Flughafen, dass man da am besten einfach dem Gast selber die Option gibt, dass er selber aussuchen kann.
Zum einen kann der Gast aussuchen, er muss es vielleicht manchmal auch bezahlen. Also auch dort gibt es ja Systeme, dass wenn ich bei einer Ferienfluggesellschaft am Schalter einchecken will mit Kofferabgabe und vielleicht auch Bordkarte ausdrucken, dass ich es bezahlen muss. Bei gewissen Tarifen beispielsweise, günstigen Tarifen aus Sicht der Airline. Und gleichzeitig haben wir eine sehr starke Produktdifferenzierung beim Fliegen. Nicht bei jeder Fluggesellschaft, aber bei den Legacy Carriern, also den Traditionsfluggesellschaften, dort ist es ja so, dass ich eine meistens 3 oder 4 Klassen sogar anbiete auf der Langstrecke. Und da muss es auch klar sein, dass ein Economy-Gast mit einem super günstigen Ticket einen anderen Service für sich erwartet und auch bekommt als ein First-Class-Gast, der vielleicht das 10-fache. Teilweise jetzt in Zeiten des Irankriegs auch 20-fache eines Economy-Tickets zahlt. Der fände jetzt vielleicht so eine Maschine nicht das, wovon er träumt. Wenn er es möchte, kann natürlich auch ein First-Class-Gast ausschließlich im Internet einchecken.
Bevor wir aber zu dem Thema Preis kommen und so wie ich schon angeteasert habe, die Nachfrage im Luftverkehr wächst weiter und gleichzeitig gibt es doch oder hört man immer wieder von Engpässen bei Flugzeugen oder bei bestimmten Typen an Flugzeugen, Personal oder auch Kapazitäten. Wo würdest du sagen, spüren Reisende diesen Druck zuerst?
Erstmal spürt der Reisende natürlich, dass es ein Dynamic Pricing gibt, ein dynamisches Preisfindungssystem. Die Airlines haben schon vor vielen Jahren angefangen zu gucken, wann sind Ferien in Norwegen? Und was erwarte ich da an Gästen? Wann sind Feiertage in Deutschland? Was erwarte ich da an Gästen? Sei es auf einer Strecke von Deutschland nach Norwegen, aber auch natürlich mit Umsteigepassagieren wird so verfahren. Und das Ziel der Fluggesellschaften ist es, möglichst viele Kunden zu einem möglichst hohen Durchschnittsertrag zu bekommen. Also ich ahne, dass das in der Hotellerie nicht anders sein wird. Und dass man Messegäste eben nicht billig fliegen wird, weil man ahnt, dass der Arbeitgeber das bezahlt. Und gleichzeitig natürlich in einer saure Gurkenzeit, die es natürlich beim Fliegen auch gibt, beispielsweise November, Kanaren, da wird man Leute ansprechen, die vielleicht gerade nach einem günstigen Angebot gucken, gar nicht vorhatten, auf die Kanaren zu fliegen. Also das ist sehr vielfältig und Dinge wie jetzt der Irankrieg beispielsweise führen natürlich zu so Schocks sowohl auf der Angebotsseite, dass man plötzlich Länder nicht mehr anfliegt, als auch auf der Nachfrageseite Kunden, die gar nicht fliegen wollen, Kunden, die umbuchen wollen, Kunden, die auch die Orte des Geschehens völlig verlegen, also sagen, ich fliege jetzt nicht nach Zypern, weil irgendwas in Iran ist, dann das ist passiert immer wieder. Und natürlich auch, der Mensch ist ja wie ein scheues Reh. Es gibt natürlich auch, Airlines spüren das sofort, wenn irgendwo es heißt, da sind Auseinandersetzungen in der Region, dass Kunden dann erstmal gar nicht mehr buchen. Manchmal wird es dann günstiger, manchmal wird es aber auch teurer. Also das ist schwer vorherzusehen, weil wenn gar nicht mehr gebucht wird, kannst du natürlich das Zeug nicht billig rauswerfen, sondern die fliegen wollen, fliegen müssen, werden einen höheren Ticketpreis in Kauf nehmen, wenn sie neu buchen.
Wir sind ja alle im Herzen Hamburger und Hamburg hat ja in 2026 als Flughafen ganz viele neue Direktverbindungen bekommen. Also ich denke da jetzt gerade irgendwie an Amman oder Marrakesch. Was sagen denn solche neuen Ziele über Hamburg als Reise- und Tourismusstadt?
Die Reiselust ist da und Hamburg profitiert natürlich auch von so einer Metropollage. Menschen kommen aus Schleswig-Holstein, ein Teil der Piste. Ist ja der Start- und Landepiste, ist ja auch auf Schleswig-Holsteiner Gebiet, Norderstedt, also auch nicht überraschend. Natürlich auch Niedersachsen gibt es welche, die nach Hamburg fahren oder nach Hannover. Und die Dänen pflegen in den dänischen Ferien gerne nach Hamburg zu kommen, wenn es hier günstiger ist, insbesondere für Familien, als von Dänemark zu fliegen. Also man hat ein recht großes Einzugsgebiet und ist verglichen mit Hannover, Bremen oder Lübeck eben der Platzhirsch. Auf der anderen Seite haben wir auch gemerkt, innerdeutscher Luftverkehr, der schrumpft. Da kann man bestimmt auch gut Bahn oder Flixbus nutzen. Viele Menschen nutzen auch das Auto. Ob das jetzt die super Umweltalternative ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber Strecken wie Stuttgart oder München, die bleiben natürlich stark nachgefragt, weil man gerade als Geschäftsreisender an einem Tag nicht hin und zurück mit der Bahn dorthin kommt. Insofern diese Strecken, die du genannt hast, Amman und Marokko, beispielsweise Amman ist auch für Umsteigegäste attraktiv Richtung Middle East oder Asien. Und Marokko ist sicherlich eine Urlaubsdestination. Das ist sehr stark in der Entwicklung, dass Menschen, sei es den klassischen Familienurlaub oder Sommerurlaub, Herbsturlaub machen wollen und natürlich auch die Besuche bei Familien, bei Freunden, also Visiting, Friends and Relatives, VFR-Traffic, das ist ein Stichwort, das es sicherlich auch in der Hotellerie genauso gibt. Die Menschen haben Spaß, mit Freunden auf ein Konzert zu gehen. Mein Sohn ist dieser Woche in Berlin zu einem Konzert mit Freunden. Und der Zweck ist eben der gemeinsame Besuch eines Konzerts, nicht der Besuch der Stadt. Und das erleben natürlich Metropolen wie Hamburg auch, dass man Incoming- und Outgoing-Verkehr hat. Der Hamburger, der in die Welt reist. Aber wenn hier Veranstaltungen sind, beispielsweise dieses Jahr jetzt ja auch mit dem Triathlon, Hanse-Marathon, auch große Sportveranstaltungen, dass dann viele Kunden nach Hamburg kommen und die kommen gern auch mit dem Flugzeug.
Ich reise ja auch gern zu Konzerten. Bin ich ja leider auch ein bisschen schuldig.
Aber ist doch schön. Ich meine, wäre ja auch schade, wenn es ein Konzert gibt und keiner geht hin.
Auf jeden Fall.
Und gleichzeitig sind ja wahrscheinlich Karten auch knapp. Also manchmal muss man auch gucken, in meiner Region ausverkauft, in einer anderen Region zu haben. Dann erscheint mir der Reiseanlass ja auch nachvollziehbar. Wenn man sagt, ich will nicht in der eigenen Region aufs Konzert gehen, würde ich ein bisschen fragen, woran das liegt. Aber dass man Spaß hat, in andere Städte zu fahren, das gehört doch zum Leben dazu.
Und was sollte deiner Meinung nach ein Fluggast über Flugkosten wissen? Was sollte er auf jeden Fall verstehen? Jetzt kommen wir zum Thema Pricing. Wie wird das Ganze kalkuliert? Wo sind die Tipps und Tricks?
Also nachdem wir verstanden haben, dass das Ganze dynamisch ist und viele Untersuchungen so ergeben, 6-8 Wochen vorher kriegt man den besten Preis. Ich habe diese Untersuchung nicht gemacht, aber das habe ich mir gemerkt. Das Last-Minute-Thema scheint mir dieses Jahr nicht so stark zu sein. Wir haben es auch lange schon auf Mallorca beispielsweise erlebt, wo natürlich viele immer gucken. Entweder hast du zu viele Hotels und zu wenig Flüge oder du hast zu viele Flüge, zu wenig Hotels im Zielgebiet. Das ging nie so richtig auf, dass man da last minute das Schnäppchen machen konnte, sondern man hatte eher Glück, Hotel und Flug gemeinsam zu finden und dann muss man ja sein Paket daraus machen. Im Pricing, klar, die Menschen müssen sich festlegen, in welcher Kabinenklasse sie sich wiederfinden wollen. Da gibt es durchaus den Trend, dass viele, und das mögen jetzt Best Ager, Silver Ager oder so sein, auch das Gefühl haben, ich möchte lieber Premium fliegen, also Economy Plus oder Business Class und bin auch bereit dafür zu zahlen. Und teilweise haben auch Airlines gerade in den Sommermonaten ihre Business Class Preise auch ein bisschen runtergezogen, weil die keine Geschäftsreisen unterwegs sind. Also da kann man, wenn man mehr Geld ausgeben kann, auch ein Schnäppchen machen im Vergleich zu den Preisen zu Messezeiten oder zu Geschäftsreisezeiten. Und natürlich ist es für die Kunden wichtig zu verstehen, für die Buchenden, dass heutzutage die Preise, die im Internet gezeigt werden, die sind jetzt irgendwie ohne alles. Also klar, ist ein Flug, Transport ist mit drin, sonst macht es keinen Sinn. Aber die Frage des Handgepäcks, die Frage des Aufgabegepäcks, die Frage der Schwere des Aufgabegepäcks, das stellt sich einem. Ich sage immer gerne, eine Familie mit 4 Leuten braucht vielleicht nicht 4x20 Kilo. Dann kannst du einzelne mit Gepäck, andere ohne buchen. Und gleichzeitig natürlich auch wieder jetzt von Freunden gehört, dass es am Flughafen so teuer war, nachzuzahlen, weil man nicht gemerkt hatte, dass man nur ein Ticket mit Rucksack hatte. Und dann war die Nachzahlungsgebühr da hoch, weil dann plötzlich natürlich der Trolley überraschenderweise jetzt aus Sicht der Airline auch kein Rucksack war. Und da muss man einfach sehr, sehr genau hingucken. Und ich würde nie dem ersten Preis glauben. Ich glaube immer dem letzten. Und ich würde auch immer nur Preise vergleichen am Ende meines Buchungsprozesses, wenn ich bei 2-3 Airlines gucke, wenn ich das Gepäck mit drin habe, wenn ich das Handgepäck mit drin habe und wenn ich vielleicht auch die Sitzplatzreservierung drin habe, weil mir total wichtig ist, im Fenster zu sitzen und ich möchte das unbedingt haben, dann muss ich die Preise vergleichen und garantiert nicht die Preise, die es am Anfang gibt, wenn ich sage, ich mache hier so einen kleinen Preisvergleich, mal eben auf dem Handy.
Ja, von der anderen Seite betrachtet, was muss ein Flugticket alles mitbezahlen, bevor eine Airline eigentlich daran verdient?
Also mein Liebstes ist ja die Toilettengebühr in den USA. Da hat man auch, die wird auch einzeln ausgewiesen. Dann gibt es natürlich Sicherheitskontrollen. Es gibt Kerosin, was ja auch verhältnismäßig logisch ist. In der Luftfahrtindustrie hat alles schon ein Preisschild, bis hin zur Reinigung nach dem Flug, wenn man nicht eine Airline ist, die Flugbegleiter das über den Tag selber machen lässt und dann nur die Grundreinigung nachts gemacht wird. Da ist schon viel drin. Versicherung natürlich, Crew. Ja, das ist, Airline ist ein margenschwaches Geschäft. So, da muss man leider auch mal mit den Airlines weinen. Es gibt viel Wettbewerb und es ist ein absolut mobiles Business. Ich kann ja Flugzeuge in einer Saison in Europa einsetzen und ich kann sie in einer anderen Saison vielleicht verleasen nach Kanada oder in die südlichen Gefilde, wo dann in Asien, wo mehr Verkehr im Winter ist und bin sehr flexibel und ich kann eben auch einen Wettbewerber innerhalb ganz kurzer Zeit angreifen und ein vielleicht gut laufendes Geschäft beim Wettbewerber auch kaputt machen.
Man sieht ja gerade immer wieder, wenn man ein Flugticket buchen möchte, hier noch zwei Sitzplätze über, jetzt noch buchen. Booking.com macht sehr ähnlich mit Zimmern. Jetzt selbst auf Independent-Websites zum Beispiel habe ich diese, sage ich mal, Thematik selten gesehen, dass man hier noch was aufploppen lässt, nur noch drei Zimmer frei. Was würdest du sagen, kann die Hotellerie vielleicht aus einer Airline-Preislogik lernen?
Also mindestens, dass ich immer sagen würde, direkt bei der Airline buchen. Ich würde nie über Portale buchen. Also was habe ich denn da für einen Ansprechpartner, wenn was mit meinem Flug ist? Irgendjemand, der irgendwo sitzt, aber garantiert nicht Hand anlegen kann an meinen Flug. Und insofern finde ich, gibt es überhaupt keinen Bedarf. Und ich meine, das ist ja auch klar, das sind manchmal 3, 4, 5 Euro, die angeblich irgendwo günstiger sind. Das ist ja nicht so, dass ein Portal irgendwie einen tollen Zugang zu einzelnen Tickets hat. Und wenn es da mal eine Promotion geben mag, gut, dann muss ich mir das überlegen, ob ich das nicht vielleicht auch doch auch bei der Airline finde. Aber grundsätzlich würde ich dort buchen, wo ich auch die Transportleistung bekomme. Und manchmal kann man bei einer Airline aus dem Verbund, weil die sich ja auch Flugnummern teilen, also nicht von Hamburg nach Frankfurt, wenn man sich das mal anschaut, hat die Airline vielleicht 10, 15 Präfixes von anderen Fluggesellschaften da mit drauf, weil das sogenannte Marketing-Flugnummern sind. Das heißt, ich habe einen Flug von Frankfurt nach Japan und damit der Gast mit dieser Airline, die mit der Lufthansa verbündet ist, auch von Hamburg nach Frankfurt fliegt, kriegt die auch schon von der japanischen Airline diesen Code. Aber am Ende ist es natürlich nur eine Fluggesellschaft, die diesen Flug durchführt und alle anderen nutzen diese Marketing-Flugnummern. Das heißt, ich kann auch gucken, ob es diesen Flug, diese Verbindung vielleicht woanders günstiger gibt.
Hey Sarah, erinnerst du dich noch, wie viel Arbeit das damals war, unsere nachhaltige Zertifizierung einzuholen?
Total, da war nichts nur mit einem Lit Leitbild schreiben. Da gab es noch ganz viele weitere Maßnahmen, die wir machen mussten und noch weiter nachziehen müssen.
Das stimmt, aber Tourismus NRW hat hier was richtig Cooles auf die Beine gestellt. Und zwar mit der Nachhaltigkeitswerkstatt.nrw. Das ist nämlich ein Businessportal, wo es ganz viele kostenlose digitale Angebote rund um nachhaltigen Tourismus gibt. Völlig kompakt, praxisnah und richtig gut für den Arbeitsalltag.
Ja, ich habe mir natürlich auch schon einen Sneak Peek gegönnt und dort findet man auf jeden Fall zum Beispiel Self-Checks für einen selbst, kurze E-Learning-Videos, einen Förderwegweiser und eine Kommunikationstoolbox, was super perfekt ist, um halt das ganze Knowledge an seine Teams auch nochmal richtig weiterzugeben. Und was ich richtig super fand, ist natürlich der Chatbot Toni, der das ganze Nachhaltigkeitswissen einmal zusammenfasst, kompakt und egal, was ich für eine Frage hatte zum Thema Nachhaltigkeit, ich habe überall eine Antwort wiederbekommen und dann auch gleich noch die Quellen dazu.
Also einmal, nicht nur für uns, sondern für alle aus Hotellerie, Tourismus, Freizeitwirtschaft oder Destination, schaut unbedingt mal bei tourismusverband.nrw im Bereich Nachhaltigkeit vorbei. Das Projekt Nachhaltigkeitswerkstatt.nrw wird nämlich auch unterstützt vom Land Nordrhein-Westfalen und der Europäischen Union. Alright, dann kommen wir mal zu dem Ganzen, was eigentlich davor passiert. In der Hotellerie würden wir von der Pre-Stay-Kommunikation sprechen. Was ist denn diese Pre-Trip-Phase eigentlich bei euch in der Branche? Und wer ist in dieser Phase eigentlich Gastgeber?
Also sehr gute Überlegung, weil natürlich die Fluggesellschaften beispielsweise mit Flughäfen die Daten nicht teilen. Also wenn ich von Hamburg nach Barcelona fliege, dann hat die Airline meine Daten. Der Flughafen kennt es nicht, weder in Hamburg noch in Barcelona. Und möglicherweise wird der Flughafen mich auch als Person, als Kunden nie kennenlernen, obwohl ich dort agiere. Also die Kommunikation am Anfang der Reise und in allermeisten Fällen durchgängig, die liegt bei der Airline. Oder wenn ich jetzt noch ein Buchungsportal bemüht habe, dann haben die das natürlich auch. Aber die Airline gibt meine Daten nicht raus. Und insofern bekomme ich wahrscheinlich Upselling-Vorschläge. Ich kann in der anderen Reiseklasse fliegen. Ich kann vielleicht noch ein Gepäckstück dazu kaufen. Oder mir wird mitgeteilt, dass man eine ganz tolle Partnerschaft mit Mietwagen- und Hotelfirmen hat und vielleicht Bordmenü auf längeren Flügen bestellen. Also das sind, finde ich, durchaus relevante Dinge, insbesondere wenn man nochmal den Hinweis hat, dein Flug geht zu der und der Uhrzeit, du musst da und da dein Gepäck abgeben, wenn du es aufgeben sollst und willst. Das empfinde ich als hilfreich. Die vielen Zusatzverkäufe bis hin zu an Bord gibt es auch eine Lotterie. Ja, muss man mögen. Ich bin niemand böse, glaube ich, wenn er sie nicht komplett durchliest. Und das ist natürlich für Airlines auch sehr relevant. Wann ist eine Sache interessant und für den Empfänger der Nachricht und wann ist sie einfach nur Spam?
Und inwiefern würdest du sagen, können Hotels an der Stelle was von AirPods bei diesem Pre-Arrival lernen? Also gibt es da was Konkretes?
Für die Flughäfen ist es ja erstmal wichtig, überhaupt Adressen zu bekommen. Die kennen den Kunden nicht, der bei einer Fluggesellschaft gebucht hat. Sie können ihn kennenlernen, wenn sie ihm ein Lounge-Angebot machen, idealerweise über die Website oder über Partner. Wenn sie ihm vielleicht ein Transferangebot machen in einer Kombination, beispielsweise Fastlane. Und was wir, glaube ich, als Kunden in den letzten Jahren gelernt und auch geschätzt haben, mal gucken, ob man es noch so braucht für die Zukunft, sind diese Fastlanes, wenn man sich für ein gewisses Zeitfenster bucht. Da war ja klar, das findet am Flughafen statt, wird allerdings von der Bundespolizei durchgeführt. Nur diese Organisation, die kann der Flughafen in die Hand nehmen. Wer kommt wann, wie gestaffelt zur Sicherheitskontrolle? Klingt ein bisschen technisch, aber wenn alle halt zu früh kommen, hast du halt sehr früh einen Stau. Wenn alle zu spät kommen, hast du spät einen Stau. Also aus Sicht der Bundespolizei in Deutschland und natürlich der Flughäfen ist es sinnvoll, dass Passagiere so 1,5-2 Stunden vor dem Flug da sind. Wenn man ganz kurz einen innerdeutschen Flug hat, würde ich das jetzt persönlich nicht machen. Aber erstmal an die, die jetzt eine längere Reise machen. Die wollen ja auch Sicherheit haben, ich bin da. Und dass man dort über das Angebot eines Zeitfensters Menschen in der Menge steuern kann und ihnen auch das Gefühl gibt, aha, in diesem Zeitfenster, da komme ich da ran. Das war ein zuverlässiger Touchpoint für Flughäfen. Wenn das jetzt alles künftig so schnell und gut geht an den Flughäfen, dass man es nicht mehr braucht, dann geht natürlich dieser Anlass einer Kommunikation verloren. Aber ich finde, es ist ein schönes Beispiel, wo der Flughafen etwas entwickelt hat, was mich als Passagier anspricht, war kostenlos. Und was mir oder insbesondere natürlich auch Familien mit kleinen Kindern, Menschen mit Handicap zusätzliche Sicherheit gibt, das ist ein geordneter Vorgang. Ich komme da gut ran und ich habe ein Anrecht, zu einer gewissen Uhrzeit zu dieser Sicherheitskontrolle zu gehen. Aber die klassische Kommunikation, es ist etwas mit meinem Flug oder ich bereite mich vor, da muss der Flughafen zusehen, dass er Menschen findet, die Lust haben, ihm seine Flughafendaten zu nennen, seine Flugzeiten und zu sagen, guck mal, dann und dann bin ich bei dir, hast du was für mich? Und das sind klassischerweise ja Parken, Lounge, Meetingräume. Aber dass ein normaler Fluggast dem Flughafen eine Mail schickt, ich komme morgen und fliege nach Barcelona.
Und wenn man den Flughafen aus Hospitality-Sicht betrachtet, ist die Ankunft ja so etwas wie der Lobby-Moment der Reise. Was muss in den ersten 10 Minuten stimmen, würdest du sagen, damit ein Flughafen nicht nach einer, sage ich mal, Abfertigung eher aussieht, sondern nach wirklichem Ankommen?
Ich glaube, für die Fluggäste ist es wichtig, eine Wegeführung zu haben, auf logischerweise jetzt mal auf uns betrachtet Deutsch und Englisch, dass man, wenn man sich nicht auskennt, schnell weiß, wo es lang geht und wie das jetzt funktioniert. Es gibt ja auch noch genug Flüge, wo eine Passkontrolle ist. Wir hatten ja vorhin Jordanien und Marokko, beides Länder außerhalb der EU, also gibt es Passkontrollen. Und es gibt Zollkontrollen und das Gepäck, viele dieser Reisen würden mit Gepäck ja geschehen, dass man das auch in der, man weiß, wo es das gibt, ist erstmal ganz wesentlich, und dann auch Informationen, wann es kommt. Ich glaube, Fluggäste mögen sehr gern, wenn sie sehen, oh, das dauert jetzt 20 Minuten, dann können sie sich darauf einstellen und es ist ja irgendwie auch klar, dass da keiner sofort die Koffer in der Hand hat. Aber wenn 20 Minuten dran steht, dann ist es natürlich ideal, dass es um 18 losgeht, wäre so meine Psychologie. Und wenn da natürlich 45 dran steht, dann kommen die Schweißperlen schon, weil natürlich Menschen Anschluss haben an öffentliche Verkehrsmittel, S-Bahn, die Züge noch, irgendjemand will nach Flensburg. Klar, wenn du einen Zug verpasst, wieder eine Stunde rum. Und das sind eigentlich die Dinge, die die Menschen schätzen. Ob da jetzt jemand noch ein Wässerchen anbietet, ist lieb und nett und in heißen Tagen auch toll. Aber an normalen Tagen, glaube ich, erwartet jetzt keiner ein alkoholfreies Cocktail oder ein Wasser an der Gepäckausgabe.
Und welche Rolle spielen Emotionen an der Stelle? Also ich glaube, bei uns im Hotel ist es ja immer so, wir wollen immer irgendwie mit Emotionen spielen, wir wollen die Gäste abholen. Wie ist das am Flughafen?
Am Flughafen wird sehr viel nach Beförderungsklassen, also Kabinen, differenziert. Ich habe an den großen Flughäfen die sogenannten Hubs, also die Umsteige- und Transferflughäfen, habe ich natürlich eine First-Class-Lounge für Gäste im Ankunftsbereich. In Frankfurt beispielsweise kann ich vormittags bei einer großen deutschen Airline duschen. Und das sind Services, die gerne in Anspruch genommen werden, aber natürlich nur von Menschen, die entweder Business oder First Class fliegen oder entsprechende Vielfliegerprogramme für sich nutzen und da in Gold oder ähnlichen Status unterwegs sind. Das gleichzeitig erwartet man aber auch nicht an einem kleinen Flughafen. Ich glaube nicht, dass da jemand sagt, da muss jede Airline so eine Lounge haben. Und wenn man an kleinen Flughäfen ein ordentliches, sauberes WC findet, gut gepflegt, modern, glaube ich, dann sind alle happy. Aber die Differenzierung nach Klassen ist vielleicht anders als in der Hotellerie, wo jemand in der Lobby sich im Fünf-Sterne-Hotel genauso aufhält mit einem ganz kleinen Einzelzimmer, das vielleicht noch so früher mal ein Fahrradzimmer war, oder mit einer Suite. Da mag es noch einen eigenen Check-in-Bereich geben für Suitengäste oder jemand fährt im Fahrstuhl mit hoch. Das gibt es natürlich beim Fliegen auch, dass man einen Concierge-Service für First-Class-Gäste hat oder sie mit eigenen Fahrzeugen von einem eigenen Terminal dorthin bringt. Aber im Grunde ist es erstmal auf den ersten Blick für alle gleich. Alle können das gleich nehmen, das Produkt. Und an den großen Flughäfen ist sicherlich viel mehr Differenzierung möglich.
Und Hamburg ist ja Stadtflughafen, Wirtschaftsstandort und Luftfahrtstandort zugleich. Was würdest du sagen, aus deiner Sicht macht Hamburg oder den Flughafen hier in Hamburg so besonders?
Erstmal der Nachbar Lufthansa Technik, dass man dort immer wieder Regierungsflugzeuge aus aller Welt sieht, die zur technischen Überholung und Wartung dort sind. Also gerade letztens stand ich am Flughafen, als die Boeing 747 des Sultans von Brunei startete. Und ich fand also heraus, er war persönlich an Bord, weil er nach einem Staatsbesuch in Berlin kurz mal nach einem hier in Hamburg in der Umrüstung befindlichen zweiten Flugzeug aus seiner Flotte geschaut hat. Und dann ist er mit seinem Flugzeug von Hamburg nach Bandar Seri Begawan geflogen. Also diese Nähe zur Lufthansa Technik am selben Flughafen ist schon besonders. Und auch das Geschäft der Lufthansa Technik mit diesem starken, die sagen nicht VIP-Bereich, die sagen VIP-Bereich, um klarzumachen, dass es hier um Ruler geht, um Staatsoberhäupter, Herrscher und gute Zahlen der Kundschaft, inklusive Bundeswehr. Und auf der anderen Seite, wenn man beispielsweise von Süden anfliegt, dann wird man erstmal über den Flughafen Finkenwerder geflogen und sieht dort das große Airbus-Werk, das hier also in Hamburg Airbus-Flugzeuge baut und entwickelt. Das ist schon einzigartig. Also klar, Toulouse hat das auch. Aber in dieser, oder Seattle beispielsweise, die Amerikaner. Aber es ist schon speziell, dass man hier alles hat, vom Flughafen über Wartung und Maintenance und dann natürlich den Originalhersteller am Ort.
Wenn man den Hamburger Flughafen jetzt aber vergleichen würde, zum Beispiel mit anderen Flughäfen, die entweder von, sage ich mal, schon fast der Lage und Funktion, wie zum Beispiel in Amsterdam der Flughafen, mit Hamburg vergleichbar ist oder in Kopenhagen, der ja sehr viel doch auf Design nochmal legt, wenn man reinkommt, das gibt es ja auch immer extreme Unterschiede nochmal. Würdest du sagen, dass irgendwie jetzt nur am Beispiel dieser zwei Flughäfen, können auch alle anderen sein, die du schon bereist hast, dass in Hamburg noch was fehlt, also dass man sich da definitiv noch was abgucken könnte? Und sagen könnte, hey, eigentlich könnte da mal Hamburg auch noch mal ein bisschen nachziehen.
Also ich bin ja großer Fan vom Flughafen London Heathrow. Ja, jedes Mal, wenn ich nach London fliege, bin ich so, oh mein Gott, ich
muss nach Heathrow. Weil der so groß ist oder weil die Wege so lang sind oder weil es so viele Terminals gibt und man im Falschen steht?
Das sind genau die drei guten Sachen, die man hier erwähnen sollte.
Ich weiß auch, das erste Mal, wo ich da war, war Weihnachten und ich komme da rein und da steht in der Eingangshalle ein riesengroßer, wirklich überdimensional großer Dior-Weihnachtsbaum. Und also, was hältst du in Hamburg niemals? Aber ich war so, oh mein Gott, ich bin hier gerade am Flughafen. Und an sich, finde ich, wirkt es halt einfach nicht wie ein Flughafen, sondern wie irgendwie eine Mall oder so. Du hast ja irgendwie ein Mini-Harrods oder so drin. Aber trotzdem, finde ich, ist das vom Feeling her gar nicht wie ein Flughafen.
Also eine Packung Tee von Harrods wirst du dir sicherlich leisten können. Also ich denke, ja. Da sind schon viele Angebote, die auch auf alle Fluggäste ausgelegt sind. Dior wird viel gezahlt haben für diesen Baum. Den wird es auch nicht umsonst gegeben haben. Und Hamburg zeichnet sich durch eine wunderbare Adventsdekoration, durch einen riesigen Adventskranz in der Mitte des Terminals aus. Also insofern, ich finde, gerade Weihnachten hätte Hamburg jetzt auch was im Angebot. Okay. Ansonsten ist natürlich einer der größten Flughäfen der Welt mit einem Metropolflughafen in Norddeutschland zu vergleichen, ist schon ein bisschen was mit den Äpfeln und Birnen. Harrods hatten wir mal in Hamburg. Lief nicht so gut, gab sogar eine Austernbar, lief nicht so gut, weil doch die Kunden eben Harrods, möglicherweise keine Überraschung, mit London verbinden und weniger mit Hamburg. Aber was du ansprichst, völlig klar, und von Sarah hatte ich ja eben die Flughäfen Kopenhagen und Amsterdam gehört. Also wenn wir in der Liga unterwegs sind, das sind alles Umsteigeflughäfen, wo auch nationale Fluggesellschaften ihre Heimat haben. British Airways ist London dominiert, nicht umsonst hat Königin Elisabeth Terminal 5 eingeweiht, in dem du dich so gern aufhältst. In Amsterdam fliegt der niederländische König für KLM, inzwischen auf Airbus, früher auf Boeing, fliegt der Linienflüge und damit sind wir in der Hauptstadt, nicht ganz in der Hauptstadt, aber in der größten Stadt von der Niederlande. Den Haag wäre die Hauptstadt, also den Fehler habe ich noch gerade vermieden. Und Kopenhagen ist natürlich die Heimat von SAS. Also diese Flughäfen, die Heimat-Airlines haben, die Weltluftverkehr anbieten, sei es jetzt eben British Airways, SAS oder KLM, die sind schon in der eigenen Liga. Hamburg ist in der Liga Metropolflughäfen, die jetzt nicht ein Hub sind, keine Drehscheibe, wo man umsteigt in alle Welt und was den Europaverkehr angeht, aber auch was die Verbindung in alle Welt angeht, wo man einmal zwischenlandet, hat Hamburg eine Riesenauswahl. Also ob man nun in Frankfurt, Istanbul oder Dubai umsteigt Richtung Asien, Afrika oder London, Amsterdam, Paris Richtung USA, da ist eine Wahnsinnsauswahl und da sollten wir Hamburger auch selbstbewusst sein, dass das natürlich schön ist, wenn man auch noch 2, 3 amerikanische Airlines hätte, die hierher fliegen würden, völlig klar. Aber möglicherweise gibt es entweder nicht genug Geschäftsreiseaufkommen oder nicht genug Privataufkommen, um diese Flüge wirtschaftlich zu machen. Berlin hat beispielsweise solche Flüge, aber das ist natürlich auch in Amerika nochmal ein anderer Schnack. The Berlin Wall hat jetzt doch einen anderen Sound als Hamburg Port. Und das dürfen wir den Berlinern gönnen. Und gleichzeitig natürlich auch, dass diese Amerikaner, wenn sie nicht so viel zu uns fliegen, die fehlen natürlich. Tendenziell geben die mehr Geld fürs Fliegen aus, mehr Geld für die Hotellerie. Also wir sollten uns weiter darum bemühen, diese Verbindung zu kriegen, die es schon mal gab. Würde man damit wahnsinnig leicht Geld verdienen, gäbe es genug Airlines, die das schon aufgesetzt hätten. Also es ist auch ein Angang als Metropolflughafen, diese Langstrecken zu bekommen.
Wir hatten ja sozusagen eine gewisse Wartezeit auch schon mal kurz angesprochen an dem ein oder anderen Flughafen. Wann würdest du sagen, ist Warten eher eine Zumutung und ab wann wird es tatsächlich Aufenthaltsqualität? Weil Warten wird doch, finde ich, immer wieder negativ behaftet an Flughäfen, weil was ausfällt, weil was zu spät ist. Und trotzdem kann man da ja auch eigentlich eine gute Zeit haben. Wo würdest du sagen, passiert da der Shift von Zumutung auf gute Zeit?
Also meine gute Zeit beginnt ja da, wo ich Blick aufs Vorfeld habe. Und dazu gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen. Für die Menschen entsteht der Reisestress am Flughafen am Anfang, wenn sie das alles noch vor sich haben. Also Sicherheitskontrolle, Passkontrolle, vielleicht irgendeine Art von Zollkontrolle. In gewissen Ländern wird das ja auch, was du da nun ausführst, kontrolliert. Und wenn das nicht absehbar ist, dass das schnell geht oder ich sage, oh, das ist vielleicht auch ein Land, die gucken immer so auf meinen Pass. Früher Einreisen in die Sowjetunion, wo man in so Spiegelkabinette geführt wurde, wo man auch nur durch so einen kleinen Schlitz merkte, da sitzt ein Mensch. Also das war jetzt ja keine Aufenthaltsqualität, auch vielleicht auch für den Kontrolleur nicht, aber auf jeden Fall nicht für den Passagier. Und so war es ja auch nicht gedacht. Also man sollte da ja auch Stress empfinden und unter Stress gesetzt werden, ganz offensichtlich. Wenn diese Dinge hinter einem liegen, dann entspannen die Fluggäste im Rahmen der Customer Journey am Flughafen. Und dann kommt die sogenannte Dwell Time, die Freizeit, die Aufenthaltszeit. Für mich ist es natürlich der Blick in den Flughafen aufs Vorfeld. Da nehme ich mir gern Zeit für, dass ich auch mich ein bisschen umgucke, was ist neu an dem Flughafen, wenn ich vor längerer Zeit da zuletzt war. Aber natürlich auch die Geschäfte. Wir haben den nicht umsonst, Minou, hast du dir den Dior-Weihnachtsbaum gemerkt? Du hast ja jetzt auch ganz auf Kommando sozusagen innerlich diesen Firmennamen parat gehabt, den Markennamen. Das heißt, wir Passagiere haben ein sehr genaues Blick darauf, was wir am Flughafen erwarten. Wir erwarten nämlich Marken. Wir erwarten keinen White-Label-Produkt, irgendwie was Austauschbares für 90 Cent, sondern wir wollen am Flughafen die Weltmarken sehen. Das sind viele französische Mode- oder Parfümhäuser. Das sind natürlich auch starke Marken aus Amerika. Und sehr viel Platz ist dafür regionale Marken. Also beispielsweise in Istanbul der Bazar, wo man vom dem Auge gegen den bösen Blick, dem Stein gegen den bösen Blick dort bis hin zu vielleicht besonderen Schuhen regionale Produkte erwerben kann. Das finden die Menschen total spannend, weil wenn sie nur die französischen Marken sehen, dann haben sie ja auf dem Flug schon 3, 4 Mal gesehen, wenn sie umsteigen und können jetzt noch einen Preisvergleich machen, aber da ist keine Überraschung. Und diese regionalen Elemente sind total wichtig. Beispielsweise in Hamburg würde ich immer sagen, kann man auch gut, wenn man fliegt, und jemand was mitbringt, Niederegger Marzipan oder ein Helbing mitbringen und sagen, das sind norddeutsche Produkte. Und dann da machen wir mal Schleswig-Holstein hier. Nehmen wir Schleswig-Holstein mit als Niederegger. Und das zu präsentieren und gerade Gästen, die jetzt nicht so viel fliegen oder aus einem ganz anderen Lebensbereich kommen, für die muss das spannend sein. Für den Vielflieger, der jeden Montag nach München oder Paris fliegt, ja, dem können wir jetzt auch nicht jeden Montag einen neuen Weihnachtsbaum hinstellen.
Verpflegung, also Essen und Trinken ist am Flughafen vielleicht ja aber auch vielleicht ein bisschen mehr als nur Versorgung. Also es kann ja auch Stress reduzieren, Zeit füllen, wenn man 3 Stunden vorher da ist. Oder auch vielleicht ein bisschen erstes Stück Destination zeigen. Was würdest du sagen, macht gute Flughafengastronomie aus?
Erstmal sage ich, was sie nicht ausmacht, dass es möglichst teuer ist. Das hat sich, finde ich, schon erstaunlich entwickelt für so eine Stulle. Irgendwo 10 Euro. Ich glaube, letztens bin ich in Stuttgart gewesen. Also ich habe Abstand vom Buffet genommen, was dort hinterm Sicherheitsbereich angeboten wurde. Tipp kann da ja nur sein, Leute, kauft vor der Sicherheitskontrolle ein. Sei es im Supermarkt, in vielen Flughäfen gibt es inzwischen Supermärkte. Die mögen ein bisschen anderen Preis haben als Downtown. Aber warum nicht? Ist ja auch am Flughafen teurer. Man kann am Flughafen meistens nichts kaufen. Als Grundstück kann man nichts kaufen. Man muss mieten. Und der Flughafen will natürlich die Einnahmen haben aus dem Vermietungsgeschäft. Aber vor der Sicherheitskontrolle sind Dinge dann erstaunlich anders bepreist als hinter der Sicherheitskontrolle. Insofern, wenn man da gar nicht aufs Geld guckt, kann man sicherlich alles mal probieren. Aber das wäre meine Herangehensweise, insbesondere wenn man mit Familien und kleinen Kindern unterwegs ist. Mit Getränken geht das nicht. Aber viele Flughäfen haben jetzt auch zum Auffüllen die Wasserspender installiert. Hamburg hat da einige. Ich würde mal tippen, 6, 7, 8 inzwischen. Und kaltes Wasser, warmes Wasser mit Sprudel. Also das wird alles geboten von Hamburg Wasser in dem Fall. Also gutes, norddeutsches, klares Grundwasser. Und das sind erstmal Dinge, die würde ich mitnehmen. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch Gäste, die gern von Sushi bis zu besonderen Sandwiches alles Mögliche so erwarten. Und an großen Umsteigeflughäfen bin ich auch immer wieder überrascht, wie viel warmes Essen dort konsumiert wird. In München nicht nur zu Zeiten des Oktoberfestes. Unglaublich, was die Leute da trinken können an Münchner oder bayerischen Biergebräu. Und das scheint ihnen Spaß zu machen. Und wenn da jemand sagt, das kostet so viel wie auf der Wiesn, stört das die Leute auch nicht. Also am Flughafen sind Menschen auch geneigt, ins Portemonnaie zu greifen. Und wenn man sieht, dass das 24/7 läuft an vielen Flughäfen, muss man natürlich auch ein bisschen Verständnis dafür haben. Auch dort werden Mitarbeiter ja hoffentlich immer ordentlich bezahlt. Richtig viel Trinkgeld wird es am Flughafen nicht geben. Also das sollte man immer im Blick haben, wenn ich da montagmorgens um 4.30 Uhr am Flughafen ein Sandwich geschmiert bekommen möchte, dann muss das ja wahrscheinlich um 3.30 Uhr jemand gemacht haben spätestens oder um 3 gar und auch Respekt davor haben, dass diese, ohne die Arbeitsplätze, die besetzt sind, wären wir nichts, nicht? Dann würden wir da also vor leeren Geschäften stehen und nicht alle wollen ja immer High-End, sondern wollen einfach auch, weil sie vielleicht im Flugzeug Frühstück auch nichts mehr bekommen, wollen sie vorher frühstücken, im Hotel haben sie aufs Frühstück verzichtet und erwarten dann auch ein interessantes Angebot am Flughafen und sind auch bereit, dafür zu bezahlen.
Aber auch das Geld ist ein spannender Ort. Und jetzt kommt eine Frage von mir, wo ich auch immer wieder versuche, eine Antwort für zu finden, aber ich weiß es einfach nicht. Aber vielleicht hast du sie, ja? Und zwar, eigentlich haben ja alle einen Platz im Flugzeug. Und trotzdem stehen viele sofort auf, sobald sich irgendwas bewegt. Warum?
Der Herdentrieb. Und es geht jetzt los. Also wir hatten ja vorhin schon dieses Warten. Es ist für einige eine Freizeitbeschäftigung, für andere halt, man möchte, dass das Warten endet. Und ob nun Flug verspätet ist oder nicht, übrigens verspätete Flüge führen ganz zu wenig Geschäft. Also ein guter Kunde hat einen pünktlichen Flug, ein uninteressierter Kunde hat meistens einen verspäteten Flug, weil die Leute gar nicht in Shopping-Laune sind, wenn sie verspätet sind. Sprich, die Menschen wollen natürlich einsteigen, wollen los. Dass das keinen Sinn macht, dass alle gleichzeitig aufspringen, ist auch irgendwie vollkommen klar.
Ich hatte vor einem halben Jahr eine sehr interessante Experience an der Stelle. Und zwar bin ich mit meiner Familie zusammen in Urlaub gefahren und ich habe 2 kleine Schwestern, die sind 8 und 10. Und wir haben halt eine Reihe sozusagen gehabt, also alle nebeneinander. Und jeder von uns hatte eine andere Gruppe. Und meine kleine Schwester, meine 8-jährige Schwester, war die erste mit Gruppe 2 oder so. Und da wurde gesagt, ja, die muss jetzt rein. Und meine Eltern waren so, ja, aber ich muss ja mit. Nee, sie dürfen noch nicht. Sie sind erst Gruppe 4. Und das war halt, das ging halt nicht. Und da muss man ja vor allem auch nochmal gucken, okay, wie machen wir das? Machen wir irgendwie bei Kindern noch eine Ausnahme?
Also das ist das Gegenteil von sinnvoller Digitalisierung.
Auf jeden Fall.
Und da würde ich auf jeden Fall, ich bin ein Freund davon, auch mal dem Vorstand Briefe zu schreiben oder von mir aus auch eine Mail und dort zu sagen, Leute, einfach mal nachdenken, so kann es nicht gehen. Und weil das, was euch passiert ist, passiert anderen Familien auch. Mhm. Und verstopft ja auch wieder diese Gate-Situation, weil man eine Diskussion mit dem Personal hat. Und am Ende scheint ja deine Schwester eben doch nicht alleine eingestiegen zu sein, sinnvollerweise. Obwohl mit 8 vielleicht hätte sie es gekonnt. Aber man muss es eben auch nicht ausprobieren, sondern man möchte ja auch, und das schaffen, finde ich zum Beispiel Low-Coster sehr gut, einerseits zu schauen, können wir da Geld einnehmen? Also nimmt man jetzt Geld dafür? Da ist es ja auch gerade eine politische Diskussion, dass man sagt, wenn Familien gemeinsam reisen, darf man dafür kein Geld nehmen, dass die gemeinsam sitzen. Das muss dann vom System auch so zugewiesen werden. Aber dass man auf jeden Fall schaut, dass natürlich Familien immer zusammenbleiben. Ich meine, das ist eine Erkenntnis, die könnte schon Jahrtausende alt sein.
Das stimmt. Und bei Ankunft, das Thema Gepäck ist ja immer wieder mal Reizthema bei vielen. Also gerade wenn, so wie ich zum Beispiel, habe es auch schon leider erleben müssen, dass das Gepäck nicht auffindbar war und man immer nur zu anderen Dienstleistern hin und her geschoben worden ist. Und gerade in solchen Situationen ist es dann natürlich schwierig, überhaupt noch irgendwas nachzuvollziehen. Gerade jetzt auch bin ich der Meinung, in Heathrow gab es ja auch so ein Gepäck-Debakel, wo die Gepäcksysteme ausgefallen sind.
Tausende von Koffern.
Genau. Und was sagt so ein Moment über den Zustand eines Flughafens?
Viele versuchen erstmal mit dem AirTag tätig zu werden. Den muss ich natürlich vorher reingelegt haben. Dadurch weiß ich wenigstens, wo der Koffer quasi weltweit erstmal zu orten ist.
Meiner ist bis zum Hafen gefahren, habe ich dann gesehen.
Sehr gut. Oh, dann hat man aber, baut man schon mal eine emotionale Nähe zum verloren gegangenen Koffer auf. Und gleichzeitig darf nichts im Koffer drin sein, was man dringend braucht. Das kann man den Leuten gar nicht oft genug sagen. Es ist immer wieder ein Thema bei den Menschen. Also ich würde da weder den Kaufvertrag im Original für irgendein Grundstück reinlegen, noch würde ich da meine wichtigen Herztabletten reintun. Aber viele Menschen kriegen das nicht ordentlich auf die Reihe und haben dadurch Stress. Und dann ist es auch wichtig zu wissen, ist das, dass mal was kaputt geht, dass mal ein Gepäckband ausfällt. Es gab auch schon Varianten, da ist ein Kind ins Gepäckband und ins Gepäcksystem gefallen. Da wirst du natürlich sofort das System stoppen und dann ist das an Flughäfen größerer Art auch so schnell nicht zu beheben. Dann fehlen erstmal die Koffer, dann muss man sich um diesen Notfall kümmern. Oder wie wir es ja vor ein paar Jahren hatten, dass so viele Anschlussflüge verpasst wurden, dann ist der Flughafen ja auch gar nicht zuständig dafür. Dann ist die Airline nämlich zuständig. Ich gebe meinen Koffer bei der Airline ab, ich habe mit der Airline einen Vertrag und gerade durch Umsteigen kann es einmal passieren, dass der Koffer eben den Weg nicht findet, weil vielleicht auch die Zeit zu eng war oder Verspätung stattfand. Und dann ist die Airline mein Ansprechpartner und die muss das organisieren. Viele Airlines haben natürlich auch Spaß dran zu sagen, ist der Flughafen schuld. Das ist ein bisschen Spiel, was niemand hilft. Und ich glaube, da haben auch jetzt durch diese vielen Kofferthemen der letzten Jahre, momentan scheint es besser zu sein, aber in den letzten Jahren gab es da insbesondere während Corona auch mit fehlenden Mitarbeitern in den Bereichen natürlich Themen. Da haben die, glaube ich, auch draus gelernt. Am Ende ist der Kunde schon auch sauer auf die Airline und den Flughafen. Also muss man das irgendwie Hand in Hand hinkriegen. Insbesondere, wenn Leute sagen, ich habe doch hier Info mit meinem AirTag, der muss hier irgendwo sein, ich will den suchen. Dass man dann die Leute eben auch in diesen Bereich eintreten lässt, obwohl es auch ein Zollbereich ist. Denn auch der Zoll hat immer gern auf verlorene Koffer einen Blick. Es gibt durchaus auch Fälle, wo Menschen den absichtlich verlieren, in der Hoffnung, dass dann durch die Abholung und Zustellung ein genaueres Anschauen durch den Zoll wegfällt. Da liegen sie aber falsch.
Und dann kommen wir jetzt zu meinem geliebten Gen Z-Spot. Und zwar geht es heute so ein bisschen ums Thema Vertrauen oder Zumutung. Aus der jüngeren Sicht, also der Sicht der Gen Z, ist Fliegen ja oft so eine Art Widerspruch. Also meine Generation will immer günstig reisen, digital gut geführt werden und gleichzeitig aber auch eine glaubwürdige Nachhaltigkeit sehen. Wie realistisch ist denn dieser Anspruch?
Der ist sehr realistisch, weil für Fluggesellschaften Ökonomie zusammengehören. Denn alles, was man beispielsweise an Energie, insbesondere Treibstoff, spart, spart man auch im Budget der Airline. Und klar, wer gar nicht fliegt, der sagt, ich habe diesen Kerosinverbrauch nicht, verstehe ich, da muss man halt auch sein Leben lang zu Hause bleiben. Wenn man aber andere Kontinente oder auch auf demselben Kontinent entfernte Orte besuchen möchte, dann sollte man sich Fluggesellschaften auch ein bisschen anschauen. Wer in die Flotte investiert, wer junges Fluggerät nutzt, der hat auch immer einen geringeren Kerosinverbrauch pro Passagier.
Der Hamburger Airport will bis 2035 im eigenen Betrieb CO2-frei wirtschaften. Was würdest du sagen, kann ein Flughafen in die Richtung selbst verändern und wo ist er vielleicht abhängig von anderen Parteien?
Hamburg ist sehr kreativ, insbesondere mit dem eigenen Windpark. Nun haben wir auch die Fläche hier in Norddeutschland. Früher war ja mal vorgesehen, einen neuen Flughafen in Kaltenkirchen in Schleswig-Holstein zu bauen, vor den Toren Hamburgs. Und da gibt es eben die Flächen, die noch dem Flughafen gehören, die er damals reserviert hat. Dort wird sowohl angepflanzt, also CO2-Umwandlung durch Bäume, als auch Windenergie jetzt aufgebaut. Und das sind natürlich gute Voraussetzungen, um selber was zu tun. Abgesehen davon, dass Flughäfen auch sparsam arbeiten können, beispielsweise im Sommer die Klimaanlage so einstellen, dass sie 1 Grad wärmer zulässt und im Winter 1 Grad kühler. Auch das bringt eine ganze Menge. Also auch Dinge, die wir zu Hause machen, macht so ein Flughafen halt auch im Großen.
Dazu kommt ja auch Thema Wasserstoff. Also Hamburg und Rotterdam arbeiten ja daran, eine mögliche Wasserstoffflugverbindung umzusetzen, dass das Ganze praktisch funktionieren könnte. Ist das schon eine greifbare Zukunft oder ist das eher Infrastrukturarbeit ganz weit im Hintergrund und ganz weit in der Zukunft?
Hamburg hat gemeinsam mit der Stadt vor, da viel zu tun. Hamburg-Rotterdam zeigt aber natürlich auch, das sind sollen zwei Städte sein, die in Hafennähe haben oder Häfen, die groß sind in Europa und dadurch eine Nähe haben und die eben auch mit Wasserstoff in den Häfen zu tun haben. Dass das erstmal Regionalflugverkehr betrifft, ist, glaube ich, auch klar. Und das ist ein junges Pflänzchen und das muss weiter gegossen werden. Ob ich uns in den nächsten Jahren alle in Wasserstoffflugzeugen sehe, würde ich sagen, nein. Aber Forschung und Entwicklung ist ja wichtig und das dann mit einer konkreten Strecke zu verbinden, ist natürlich viel besser, als einfach zu sagen, das machen Universitäten oder irgendjemand soll das machen, sondern dass da auch ein Business Case dahinter ist. Und warum Rotterdam? Neben der Hafennähe natürlich auch, weil da Geschäftsreisende reisen. Die sind bereit, dann auch mehr zu bezahlen. Das heißt, den klassischen Touristen nach Mallorca spricht das nicht an.
Was mich aber natürlich trotzdem irgendwo interessieren würde, wie sieht denn die Flugbranche meine Generation? Also ist das eher so ein bisschen verpönt, ja, die Generation bla bla, Gen Z? Oder sieht die Flugbranche meine Generation vielleicht sogar als Chance? Wie ist das?
Also erstmal betrachtet die Luftfahrt alle Generationen gleich. Mhm. Weil ich hatte vorhin das Beispiel, dass Menschen mit Handicap zuerst einsteigen sollen, müssen. Dürfen. Und da kann man jetzt natürlich auch nicht sagen, das sind unsere Liebsten, weil es sind vielleicht nur 1-2 pro Flug, aber die sind total wichtig, dass die gut untergebracht sind oder dass Menschen mit Rollstuhl viel fliegen können, weil es zu ihrem Beruf dazu gehört und dass man sich eben optimal um sie kümmert. Und das ist ja völlig generationsunabhängig. Und natürlich auch Familien sind eine tolle Generation, nämlich sogar mehrere. Insofern, die Luftfahrt hat, glaube ich, jetzt erstmal nicht so ein Schubladendenken, außer in den verschiedenen Klassen. Ja. Da sind natürlich große Schubladen. Und auch bei verschiedensten Generationen kommt es vor, dass man überrascht ist, wer alles so mit viel Geld Economy fliegt oder wer mit etwas weniger Budget schon sich mal ein Economy-Plus-Ticket für eine lange Strecke leistet. Insofern wird natürlich auf eure Generation geguckt oder auf deine ganz konkret, weil die ja die Gäste auch von heute und morgen sind und von mir ist auch noch für übermorgen. Aber das war eigentlich bei allen jungen Generationen so. Ich glaube, wichtig ist hier für die Digitalisierung zu sorgen, die gewünscht ist, dass du beispielsweise Informationen auf dein Handy bekommst, wann dein Koffer wo abzuholen ist, sprich die Information, du kannst dir Zeit lassen, das dauert 30 Minuten, das findet in dem und dem Terminal, an dem und dem Gepäckband statt, dann kannst du die Zeit bis dahin nutzen. Da würde ich jetzt, der ich ein wenig älter bin als du, würde ich jetzt sagen, ich nehme die Information auch gern, aber jemand 80-Jähriges sagt vielleicht während des Fluges immer aufs Handy gucken, habe ich keine Lust zu. Ja, so ein bisschen klischeehaft. Aber klar, Digitalisierung betrifft alle und vielleicht eure Generation am meisten, weil ihr sagt, also dass da so ein gedrucktes Ticket irgendwo war und da jemand Fachbegriff, nicht? Das Ticket wird geliftet, daraus gerissen hat und dann wurde das in die Buchhaltung geschickt, insbesondere in Indien. Und dort wurden die Tickets ausgewertet und unter den Airlines wurde das Geld verteilt. Das klingt jetzt sehr geschichtlich, aber vor 20 Jahren, 15 Jahren gab es garantiert noch gedruckte Tickets. Aber für diese nächsten Generationen irgendwie unvorstellbar. Also insofern alles aufs Handy, das passt schon. Aber ansonsten, finde ich, ist die Luftfahrt sehr demokratisch. alle Generationen, Menschen mit allen Sprachen, mit und ohne Handicap werden gleich gut behandelt. Denn das, finde ich, ist ja der Sinn von Gastgeben. Sonst brauche ich ja nicht Gastgeber zu sein, wenn ich mir meine Gäste aussuchen will. Dann muss ich eine Airline sein, die nur junge Leute fliegt. Wird im Geschäftsmodell nicht einfach.
Ja, ich glaube auch, das größte Thema ist Digitalisierung und vielleicht Schnelligkeit auch in den ein oder anderen Prozessen. Ne? Also, dass man sehr schnell an gewisse Sachen auch einfach rankommt, an Informationen und da nicht, wie gesagt, auch als Beispiel beim Gepäck hin und her geschoben wird und einfach schon eine Depression kriegt, während das halt passiert. Ne?
Aber auch Wort das, in Gottes Ohr. Lost Luggage ist ein heißes Thema, insbesondere weil viele Airlines das Thema auch auslagern. Und im allermeisten Fällen im ersten Moment auch gar nicht klar ist, wo es ist. Also man kann auch, muss man sagen, mit dem Thema Lost Luggage kannst du auch niemand glücklich machen, außer, deswegen steht das auch immer dran, Lost and Found. Ja. Ja, weil Found ist schon deutlich besser als Lost. Aber dass das ein Riesenthema ist, mit mehr Menschen, die reisen, völlig klar. Und einfache Lösungen gibt es da einfach nicht. Und ich wundere mich auch immer drüber, wenn der Airline mir nach der Landung mich erstmal zum Gepäckband schickt und dann wartest du da 30, 60 Minuten, merkst, dein Koffer ist nicht da. Dann gehe ich zu Lost and Found und dann sagt dort jemand zu mir, ja, die Information liegt vor, dass ihr Koffer nicht da ist. Da hätte ich natürlich gern gehabt, dass jemand zum Gepäckband geht oder einen laut hörbaren Ausruf macht und die Gäste, wo klar ist, der Koffer hat es nicht geschafft, dass man die gleich am Anfang rauszieht oder noch schöner aufs Handy eben die Nachricht schickt, und das dürfte jetzt ja möglich sein, sagen, dein Koffer ist leider nicht dabei. Bitte geh direkt zu dem und dem Counter, dort wird dir geholfen, dort liegt die Information ja offensichtlich auch schon vor. Da muss ich nochmal beschreiben, wie der aussah und muss noch ein bisschen die Administration machen. Aber ich spare mir auf jeden Fall diesen traurigen Blick am Gepäckband, wenn der letzte Koffer kommt und es ist nicht meiner.
Ja, total.
Oh Mann.
Und zum Abschluss unserer Reise, konkret von dir, was kann Hotellerie von Flughäfen lernen und was nicht?
Mit Sicherheit, glaube ich, tun sich die Hotels schwer. Ich bin immer wieder, also sie müssten es mal lernen, bin immer wieder überrascht, wenn man in Zielorten ist, wie beispielsweise in Ägypten, wo an der Hoteltür eine Sicherheitskontrolle stattfindet und man allerspätestens am zweiten Tag freundlich winkend dran vorbeigeht und alle anderen auch freundlich winken und sagen, alles klar, wenn der dran vorbeigeht, ist auch gut. Dann brauche ich natürlich diese Sicherheitskontrolle an der Tür nicht, beziehungsweise sie ist lächerlich. Und also wenn man sowas macht, muss man das ernst nehmen und muss für Sicherheit sorgen. Das ist sicherlich auch ein Thema für Hotels. Und beim Fliegen ist es offensichtlich. Ansonsten ist, glaube ich, die Begeisterung, die man fürs Fliegen hat, die kann die Hotellerie auch weiter für sich selber auch nutzen, dass Menschen aus aller Welt zusammenkommen und dass es eben etwas Besonderes bleibt, eine Reise zu tun und das Ganze jetzt eben nicht nur auf so einem Low-Product zusammenzuziehen und zu sagen, hier 1, 2 Sterne mehr wollen die Leute gar nicht. Nö, die wollen auch 3, 4, 5 Sterne, und für die Airlines ist es manchmal sogar ein bisschen traurig, dass Fluggäste beim Flug sparen, Flugpreis, soll total günstig sein, Koffer soll drin sein und vielleicht auch noch ein warmes Essen. Und beim Hotel, nach dem Motto, ja, da bin ich ja 7 Tage, da wird dann zugeschlagen. Oder das Angebot, was vielleicht gar keins ist, wird als solches wahrgenommen und so, oh nee, das gönne ich mir mit den 5 Sternen, nachdem ich nun möglichst günstig den Flug gebucht habe. Das ist ein bisschen ungerecht. Also aus meiner Sicht gehören die Dinge zusammen. Angenehmer Flug, angenehmes Hotel. Vielleicht auch angenehmer Transfer. Ist manchmal auch nicht schlecht, wenn man noch ein ordentliches Transfererlebnis hat.
Oh Gott, wie oft ich schon in irgendwelchen grässlichen Reisebussen saß und irgendwie, ich weiß noch einmal, durch Kreta gefahren bin, wirklich durch die ganzen Berge hoch und runter, durch irgendwelche Kurven. Das ist ja wirklich grässlich.
Aber hat dich hoffentlich nicht überrascht, dass Kreta bergig ist.
Nee, das nicht, aber es war trotzdem eine Tortur, 2 Stunden lang.
Ja, dann sind wir auch schon am Ende angelangt und wir machen uns am Ende ja immer noch mal ein bisschen Gedanken, welche 3 Key Learnings oder Key Takeaways aus unserem Gespräch kann man mitnehmen, und das machen wir bewusst auch immer zusammen, weil du jederzeit natürlich sagen kannst, ich würde da noch was hinzufügen. Deswegen, wir haben schon was vorbereitet. Unser erstes Key Learning wäre, Fliegen ist nicht nur Anreise, sondern vor allem ein zentraler Teil von Tourismus. Neue Flugverbindungen vor allem entscheiden mit darüber, welche Gäste eine Stadt erreichen, welche Märkte wachsen und welche Nachfrage ins Hotel entsteht am Ende.
Und zweitens, die Guest Journey beginnt nicht erst im Hotel. Alles, was am Flughafen passiert, also Orientierung, Wartezeit, Gepäck, Service, Stress oder Vorfreude, kommt emotional mit an die Rezeption. Hotels übernehmen also eine Reise, die längst schon begonnen hat.
Und drittens, Reisen wird nicht unbedingt einfacher, sondern erklärungsbedürftiger. Preise, Nachhaltigkeit, aber vor allem Themen wie Sicherheit und digitale Prozesse werden komplexer. Für Aviation und Hotellerie heißt das am Ende, wer Vertrauen schaffen will, muss nicht nur funktionieren, sondern verständlich, ehrlich und menschlich führen.
Und vielleicht ist das genau ja der wichtigste Key-Takeaway von heute. Tourismus funktioniert am besten dann, wenn Mobilität und Hospitality zusammengedacht werden.
Lieber Cord, möchtest du noch was von dir loswerden, was dir auf jeden Fall wichtig ist, nochmal unseren Zuhörern mitzuteilen aus der Flugwelt?
Ich finde das Schönste, wenn das Miteinander von Menschen, sei es Dienstleister oder eben Passagiere, wenn das im Mittelpunkt bleibt, dass man auch dankbar ist für die, die in der Branche arbeiten, die 24/7, Stichwort Nachtflüge, tätig sind, Sonntage, Feiertage, sei es am Boden oder in der Luft und die einem einfach eine schöne Zeit machen. Ich habe auf Flügen auch ganz tolle Leute kennengelernt. Ich habe sogar mal in Amerika Silvester in Corpus Christi gefeiert, weil ich auf einem Flug nach Dallas jemand kennengelernt hatte und die haben mich dann zu ihrer Familie eingeladen. Das war nur durch das Fliegen möglich und sonst wäre ich auch nicht nach Corpus Christi gereist. Kannte ich übrigens aus den Dallas-Folgen, die ich damals natürlich auch schon gesehen hatte und war auch überrascht, wie das alles so geht. Und diese Verbindung besteht heute noch, sodass ich glaube, diese Nähe, die Menschen haben, die vielleicht im Flugzeug manchmal auch als sehr eng wahrgenommen wird. Ich hatte auch mal einen Gast, der saß neben mir, der ist auf dem Flug nach Australien, ist der genau einmal aufgestanden, nämlich als es in Singapur einen Zwischenstopp gab. Ansonsten habe ich mich gefragt, wie macht er das? Ja, das war eine wirklich lange Reise. Wow. Oder einen Chinesen auf dem Weg nach Hongkong, der die ganze Zeit seinen Mantel nicht ausgezogen hat, was auch immer er da drunter hatte, und sich am Ende wahnsinnig gefreut hat, als wir doch ein bisschen ins Gespräch gekommen sind, dass ich ihm deutsches Kleingeld geschenkt habe, weil er das nun sammeln wollte. Und dann hatte ich ein paar Münzen, die ich in Hongkong nicht brauchte, hatte ich in der Hosentasche, habe ich ihm geschenkt. Der war völlig glücklich und hat allerdings seinen Mantel trotzdem nicht ausgezogen. Insofern, diese Erlebnisse, die machen das Reisen fröhlich und es sind für mich immer, Luftfahrt heißt immer, Menschen begegnen sich und das ist eigentlich das Schönste.
Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Deswegen vielen Dank, Cord, dass du heute bei uns warst als Flugexperte und mit uns durch diese komplette Reise gegangen bist, vom ersten Fernweh bis zum Post-Trip. Wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert bitte gerne unseren Bring dich mit Podcast auf eurer Podcast-Plattform der Wahl. Folgt uns sehr, sehr gerne auf Social Media und teilt die Folge vor allem mit euren Liebsten.
Alle Infos zur Folge, Links und weitere Inhalte findet ihr wie immer in den Shownotes. Schreibt uns auch gerne, welche Gedanken ihr aus der Folge mitnehmt oder welche Fragen wir in einer der nächsten Episoden aufgreifen sollen.
Genau, und bringt euch auch gerne wieder nächstes Mal mit, denn in unserer nächsten Folge sprechen wir mit Mimi Sewalski, der City Managerin für die Hamburger Innenstadt, und es wird sehr, sehr spannend. Also bis dahin.
Macht's gut. Tschüssi.
Ciao, danke.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.